SWR 2 Forum.
Heute zum Thema das diskrete Netzwerk. Was wollen die Freimaurer? Am Mikrofon Michael Riesel. Ihre Versammlungsorte heißen Tempel, ihre Gruppen Logen und untereinander nennen sie sich Brüder. Vor 300 Jahren wurde in London der Bund der Freimaurer gegründet. Von Anfang an war Verschwiegenheit oberstes Gebot. Über die Rituale, die Freimaurer bei ihren Treffen durchführen, ist bis heute kaum etwas bekannt. Und obwohl sie selbst sich den Werten der Aufklärung und des Humanismus verpflichtet sehen, wird über die Ziele und den Einfluss der Freimaurer seit jeher wild spekuliert. Von der Kontrolle einzelner Regierungen bis hin zur Weltherrschaft. Warum sind ausgerechnet die Freimaurer immer wieder Zielscheibe von Verschwörungstheorien? Worum geht es ihnen wirklich? Und wie zeitgemäß ist so ein geheimnisvoller Bund heute noch? Das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum. Professor Dr. Hans-Hermann Höhmann ist Sozialwissenschaftler und seit mehr als 50 Jahren als Freimaurer aktiv. Herr Höhmann, den Freimaurern wird ja vieles nachgesagt. Esoterische Sekte, konspirativer Geheimbund, Ersatzreligion. Was sind sie denn wirklich?
Wir sind ein alter Freundschaftsbund aus bester europäischer Tradition. Wir bemühen uns um Werte, wir versuchen Werte zu praktizieren und wir haben so etwas wie ein spirituelles Klassenzimmer, in dem wir durch Rituale und Symbole unsere Wertauffassungen einüben und vertiefen wollen.
Silvia Gräber arbeitet als Journalistin, auch sie ist Freimaurerin, genauer Vorsitzende der Loge Perpendiculum in Münster und Sprecherin der Frauengroßloge von Deutschland. Frau Gräber, wie sehen Sie das? Worum geht es bei der Freimaurerei? Doch die Weltherrschaft?
Schön wär's. Es geht um Diskurs, um Ethik und Moralvorstellungen und ums Ritual. Das sind also drei Säulen, die die Freimaurerei exklusiv hat. Und ich genieße das, weil Freimaurerei den Menschen als ein ganzheitliches Wesen betrachtet. Wir haben Verstand, wir haben Moralgefühle, wir haben auch sowas wie Emotionen. Und insofern funktioniert das wunderbar in diesem Dreiklang. Die Ethikgemeinschaft, die Diskursgemeinschaft und die Ritualgemeinschaft.
Mein dritter Gast ist Theologe. Dr. Matthias Pöhlmann arbeitet als Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Herr Pöhlmann, Sie nennen die Freimaurer einen symbolischen Werkbund. Wie meinen Sie das?
Ja, das hat natürlich zu tun mit der Geschichte der Freimaurerei, denn sie entstammt der Welt der mittelalterlichen Steinmetzbruderschaften. Und da spielen natürlich die Symbole und auch die Ritualistik eine Rolle. Heute stellt sich die Freimaurerei natürlich anders dar. Es ist ein symbolischer Werkbund. Also das heißt, die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit wird verglichen mit der Arbeit am rauen Stein. Also manche Freimaurer sagen, es würde sich um ein Persönlichkeitstraining handeln.
Herr Höhmann, im Mai, da gab es ein großes Logentreffen in Dresden. Da ging es vor allem um die Zukunft der Freimaurerei. Sie haben da in einem Vortrag beklagt, dass Sie als Gemeinschaft der Freimaurer, Zitat, selber nicht so richtig wissen, wer und was Sie sind, Zitat Ende. Das klingt nach einer schweren Identitätskrise.
Ich würde nicht von einer schweren Krise sprechen, aber doch von einem Identitätsproblem. Mit diesen Säulen, die wir ja schon genannt haben, Geselligkeit, Ethik, Diskurs, Ritual, so umzugehen, dass nach innen und nach außen ein klar vermittelbares Konzept entsteht. Das fällt uns immer noch schwer. Wir werden ja überwältigt in den Medien, nicht zuletzt bei YouTube, von einer düsteren Bilderwelt und wir haben noch nicht die richtige Methode gefunden, mit klaren Darstellungen zu unserem Bund, sowohl im Inneren als auch nach außen hin zu reagieren.
Frau Gräber, sehen Sie das ähnlich? Die Freimaurerei steckt in einer Krise?
Also so würde ich es ehrlich gesagt auch nicht formulieren. Und wir Frauen, wir Freimaurerinnen in unserem ganz autarken Bund, in unserer Struktur, wir haben das Problem vielleicht auch weniger als jetzt unsere Brüder, all dieweil wir uns ja erst relativ spät gegründet haben und im Moment gar nicht von einer Krise sprechen können, sondern sagen können, wir haben guten Zulauf. Und das haben, glaube ich, die Brüder auch.
Ich denke, wir haben in Deutschland eine besondere Situation. Wir haben letztendlich verschiedene Lehrarten innerhalb der Freimaurerei. Und da führt das natürlich auch innerhalb der Freimaurerei zu internen Diskussionen. Ich meine damit, vor allem natürlich eine eher stark christlich geprägte Richtung, die von Skandinavien herkommt. Man spricht auch gerne von der christlichen Freimaurerei und auf der anderen Seite eher eine stark humanitär geprägte Freimaurerei. Die Frage ist natürlich, welche Voraussetzungen werden nötig sein, um in diese Logen auch aufgenommen zu werden. Das ist mal das eine. Es gibt also diese interne Diskussion. Und zum anderen denke ich auch, ist es die Frage, gibt es so etwas wie ein freimaurerisches Profil im weltanschaulich-religiösen Pluralismus? Ich erlebe es auch immer wieder, dass manche Freimaurer sagen, eigentlich sind wir zu unpolitisch. Wir müssten viel stärker politisch auftreten. Die englische Großloge sei eher unpolitisch, die französische viel politischer. Also das sind, denke ich, interessante Diskussionen. Eine andere Frage ist, die mich natürlich als Theologe interessiert, inwieweit wird die religiöse Frage in der Freimaurerei verhandelt oder nicht?
Wenn ich das aufnehmen darf, Freimaurerei sagt von sich selbst, sie sei keine Religion und sie wolle auch kein Ersatz sein für eine Religion. Ich komme nun aus der sogenannten humanitären Richtung der Freimaurerei und für mich ist Freimaurerei eine Wertegemeinschaft und keine Glaubensgemeinschaft. Und ich meine, dass diese alten Werte von Aufklärung und Humanismus, die ja alle irgendwie um den Begriff der Menschenwürde kreisen, auch heute eine große Bedeutung haben, dass wir sie nur klarer zum Ausdruck bringen müssen und dass wir in unseren Diskursen darüber sprechen und darüber nachdenken müssen, was nun eigentlich Humanität heute ist, wodurch sie bedroht ist, was man machen kann, um einen, wie unser Bundespräsident das letztlich gesagt hat, einen Kitt in der Gesellschaft herzustellen, der Menschen verbindet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist Freimaurerei für mich auch so etwas wie eine die Menschen zusammenbindende Leitkultur.
Frau Gräber, die Freimaurerei muss politischer werden?
Ja und nein, auf eine gewisse Weise schon. Ich würde aber ganz gerne vorher noch was zu der Konfliktlinie, wie sieht das aus mit dem Glauben, sagen. Und zwar gibt es da ja durchaus innerhalb der Freimaurerei eine gewisse Konfliktlinie, nämlich die heikle Frage, muss man, wenn man Freimaurer oder Freimaurerin werden möchte, einen Glauben an einen Gott haben? Und die Frauengroßloge von Deutschland beantwortet diese Frage eher in die Richtung, man muss nicht unbedingt einen religiösen Glauben haben an einen Gott oder ein höheres Wesen, sondern das Verbindende ist oder die Voraussetzung ist eine Auseinandersetzung und die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen mit Werten und mit Ethik, mit humanistischen Werten etc. Das ist die Voraussetzung. Wir haben also auch Atheistinnen in unseren Reihen.
Aber das heißt, der religiöse Hintergrund ist eigentlich egal, egal ob Moslem, Jude oder Christ, jeder kann Freimaurer werden.
Ja, also Muslim zu sein oder Hindu zu sein oder Buddhist zu sein oder Agnostiker oder Atheistin oder was auch immer, das ist für uns kein Hinderungsgrund. Das behindert eine Aufnahme in keiner Weise, sondern es geht eben darum, inwiefern ist ein Mensch bereit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit der Gesellschaft, mit den anderen Menschen um sich herum. Inwieweit ist da sowas da wie, ich möchte meinen Horizont erweitern, ich bin neugierig, ich habe auch anderen Menschen gegenüber ein gewisses Wohlwollen, eine Freundlichkeit. Das sind eher die Kriterien, nach denen wir schauen. Was also heißt, dass ein Extremist, der, egal ob er jetzt Atheistin ist oder Buddhistin, jemand, der extrem ist und missioniert und nur seins gelten lässt, der ist, denke ich, in unseren Reihen dann nicht so ganz richtig.
Herr Pöhlmann, in Deutschland gibt es mittlerweile 15.000 Mitglieder bei den Freimaurern, verteilt auf etwa rund 500 Logen. Was sind da Ihre Erfahrungen? Warum wird jemand Freimaurer?
Das können ganz unterschiedliche individuelle Gründe sein. Bei Gesprächen, die ich geführt habe, hat mir Freimaurer erzählt, dass sie zum einen natürlich über Bekannte auf diesen Freimaurerbund aufmerksam wurden, über Arbeitskollegen. Und für viele ist das natürlich ein faszinierender Gedanke, Freunde zu finden, sich auszutauschen über Gedanken, über philosophische Ideen. Ein Freimaurer sagte zu mir, ja, wo ist es für Männer, ich spreche jetzt mal eher vom maskulinen Bund, wo ist es für Männer möglich, heute sich über Geistiges auszutauschen, ohne zum Stammtisch oder zum Fußballplatz gehen zu müssen. Und das war für ihn letztendlich der Anreiz, sich einer Loge auch anzuschließen. Zum anderen, denke ich, ist für viele auch faszinierend dieser internationale Gedanke. Ich hatte mit einem Freimaurer ein Gespräch geführt, der sagte, er ist beruflich sehr viel unterwegs, auch international, und deswegen geht er dann auch gerne eben zu ausländischen Logen und findet dort sofort Freunde, wird aufgenommen, und das ist sicherlich dieser Freundschaftsgedanke, ist da, denke ich, ein wesentlicher Aspekt, um eben dort auch Kontakte zu knüpfen. Die Freimaurer sagen ja immer, in den Logen begegnet man Männern, denen man sonst nicht begegnet wäre.
Das ist ja auch ein ganz altes Ziel der Freimaurerei gewesen. In der ersten Programmurkunde unseres Bundes, den sogenannten Alten Pflichten von 1723, heißt es schon, dass durch die Brücke über alle Besonderheiten hinweg die Freimaurerei zu einer Gemeinschaft wird, die Menschen verbindet als Freunde, die sie sonst nicht begegnet wären. Das Problem für uns Freimaurer ist, die richtigen Menschen heute anzusprechen. Wir haben eine gewisse Zwiespältigkeit. Auf der einen Seite erfreuen wir uns durchaus der Anerkennung durch die Politik, durch öffentliche Repräsentanten. Etwas anderes ist es dann mit der persönlichen Begegnung, mit dem Interesse, Mitglied in einer Loge zu werden. Da gibt es doch noch eine ganze Menge Berührungsängste. Früher hatten wir Rekrutierungsmechanismen, wo der Vater den Sohn mitbrachte und der Freund den Freund und der Berufskollege den Berufskollegen. Diese alten Muster, die sehr erfolgreich waren im 19. Jahrhundert, als die Freimaurerei ja sehr bedeutend war, auch in Deutschland, funktionieren nicht mehr. Der Königsweg, wie man ihn heute sieht, ist der über das Internet, aber das ist oft natürlich ein sehr willkürlicher Weg, und es gilt dann ja auch sehr sorgfältig zu prüfen, denn ich lege doch immer wieder großen Wert darauf zu sagen, Freimaurerei steht und fällt mit der Qualität der persönlichen Beziehungen. Die Menschen müssen zueinander passen, und da braucht man schon eine längere Zeit, um herauszufinden, wie es um das Passen bestellt ist. Und wie man sicher sein kann, dass auch die Menschen zu uns kommen, die Männer oder bei den Frauenlogen auch die Frauen, die sozusagen in das Klima einer Loge dann auch hineinpassen, sie weitertragen, sie bereichern.
Ich fand interessant, was vorhin Herr Höhmann sagte. Er sprach von einem sogenannten spirituellen Klassenzimmer in den Logen. Das ist, denke ich, auch noch eine interessante Frage, der wir vielleicht doch auch nachgehen könnten. Inwieweit spielt das Thema Spiritualität, wenn man schon nicht von Religion spricht, eine Rolle? Inwieweit befriedigen Logen heute auch spirituelle Sehnsüchte von Menschen? Sicherlich ist das ja ein geschützter Raum. Es ist, man könnte von außen sagen, ein elegantes Spiel. Diese Rituale, die in den Logen ablaufen, die Verschwiegenheit, die Diskretion. Und da kann ich eben beobachten, dass es unter den Freimaurern sehr unterschiedliche Einstellungen und Haltungen gibt. Manche erblicken eben in den Logen einen Freundschaftsbund, andere erblicken in den Logen mehr. Und da möchte ich sagen, fast schon auch etwas sehr stark Religioides. Also insofern, denke ich, haben wir es hier mit einem sehr, sehr breiten Spektrum zu tun. Und hinzu kommt natürlich, dass es innerhalb der Freimaurerei auch eine implizite Religiosität gibt. Wenn also vom großen Baumeister aller Welten gesprochen wird oder wenn die Bibel auf dem Tisch des Meisters ausliegt, das ist natürlich auch Teil, ich denke mir, eines spirituellen Spiels.
Also Freimaurerei ist ja tatsächlich mehr als nur ein Freundschaftsbund oder ein Diskursbund. Tatsächlich spielt die rituelle Komponente eine große Rolle. Ich persönlich möchte Begriffe wie Spiritualität und Transzendenz da nur sehr ungern und zögerlich verwenden, weil ich oft den Eindruck habe, dass das zu Verwechslungen führt. Dass dann also plötzlich doch jemand meint, so ein Ritual sei ein Gottesdienst, habe was mit Beten zu irgendeiner höheren Macht zu tun. Und an der Stelle kann ich eben nur sagen, jemand, der ein gläubiger Mensch ist, der kann sich sicherlich in der allgemeinen Symbolwelt wiederfinden und das, was er damit assoziiert, da auch ein Stück weit hineintragen. Was aber nicht geht, ist es allen Beteiligten so aufzupfropfen. Letzten Endes ist ja die Bibel und auch das Symbol des großen Baumeisters aller Welten ein Symbol, also etwas Abstraktes. Es steht für sowas wie Sinn schlechthin, wenn ich Hans-Hermann Hömann zitieren darf. Also das ist etwas, was nicht festgelegt ist, wo also ganz, ganz viel Raum ist. Und wenn wir ständig von Spiritualität, Transzendenz und solchen Dingen sprechen, dann verwechseln ganz, ganz viele Leute uns letztlich doch mit Religion. Und das ist etwas, was ich denke, was wir unbedingt vermeiden sollten.
Da würde ich Frau Gräber unbedingt zustimmen. Wir müssen das vermeiden. Freilich hat die Freimaurerei gewisse Schwierigkeiten, den Charakter des Rituellen zu bezeichnen. Also ich spreche dann schon von Spiritualität, bin mir aber bewusst, dass das vielleicht auch nur etwas Vorläufiges ist, was man vielleicht überdenken muss. Ich meine damit einfach einen Raum, in dem es nicht um das Geschäft des sozialen Miteinanders geht, wie wir es in der Geselligkeit der Loge praktizieren, auch nicht um die Diskurse, sondern um das Zusammenkommen eben in dieser Abgeschlossenheit, wo mit besonderen Methoden noch einmal auch an den Werten und Beziehungen gearbeitet wird. Die Rituale haben ja zum Beispiel diese performativen Sprechakte, wo mit einer gewissen Nachdrücklichkeit und Redundanz wiederholt wird, worauf es uns ankommt. Die Rituale haben Körperinszenierungen. Ein wesentliches Element des Rituals ist das Wandern, die Standpunktveränderung, das Zu-sich-Finden. Ein wesentliches Element des Rituals ist das Fühlen von Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, eben dann auch durch das symbolische Bilden der Bruderkette. Und all das sind wichtige Elemente, die die Freimaurerei ja sehr unterscheiden von anderen vielleicht vergleichbaren Clubs wie Lions oder Rotarier. Wir haben eben diese drei Säulen und dadurch wird die Freimaurerei in der Tat zu einer beachtlichen, ich würde sagen einzigartigen Mischung. Und darin beruht auch eigentlich bis heute ihre Attraktivität.
Herr Hömann, Sie haben von Freundschaft gesprochen, Sie haben von Geselligkeit gesprochen. Verstehen sich denn die Freimaurer als eine Art Elite?
Sie haben sich vielleicht früher mehr als Elite verstanden und konnten sich auch zu Recht mehr als Elite verstehen, denn es waren die führenden Schichten, die Oberschichten bis hin in die klassische Periode des Bürgertums, also bis hin ins sogenannte lange 19. Jahrhundert. Ich würde sagen, heute ist das soziologisch gesehen mit dem Elitecharakter problematisch. Vielleicht kann man sagen, ihrer Intention nach, ihrem Betonen der Verantwortung, die der Mensch in der Gesellschaft hat, könnten sie so etwas sein wie eine Verantwortungselite. Aber ich würde ansonsten sehr, sehr vorsichtig mit dem Elite-Begriff umgehen. Wir haben heute eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Freimaurerei eine soziale Offenheit erreicht, die es eigentlich jedem, wie wir sagen, freien Mann von gutem Ruf möglich macht, Freimaurer zu werden. Und das ist eine gute und eine positive Entwicklung. So dass wir in der Tat sagen wollen, das Besondere, das Qualitätsmerkmal muss nicht die gesellschaftliche Stellung sein, sondern muss eben einfach die menschliche Bewährung sein. Freimaurerei ist auch so etwas wie das Einüben von Umgangsstilen.
Das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Wir haben ja in unseren Reihen, wir Freimaurerinnen, genauso wie das auch auf die Freimaurer zutrifft, jedwede Berufsgruppe, jedwede Altersgruppe, jedweden Lebensstil, den wir da antreffen können. Von der Altenpflegerin über die Unternehmerin zur Lehrerin, Verkäuferin, Professorin. Also es ist im Grunde wirklich, es sind alle Schichten, wenn man so will, vertreten.
Herr Pühlmann, von Wolfgang Amadeus Mozart ist bekannt, dass er seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern dazu genutzt hat, an neue Aufträge zu kommen, notfalls andere Brüder, um Geld anzupumpen. Ist das denn mit dem Vitamin B heute immer noch so? Sind die Freimaurerlogen auch Karrierenetzwerke?
Das ist, denke ich, der große Unterschied zur sogenannten Geschäftemaurerei. Also es geht da ja zunächst mal nicht um irgendwelche Vorteile, die man durch die Mitgliedschaft in einer Loge bekommen möchte. Aber es ist natürlich wie bei jedem Verein auch, und da beziehe ich jetzt die Kirchengemeinden durchaus mit ein, dass man dann natürlich Kontakte auch zu anderen Berufsgruppen bekommt und dann natürlich auch jemanden dann vielleicht nimmt, dem man eher vertraut. Besonders beeindruckt hat mich mal eine Aussage eines Meisters vom Stuhl einer Loge, der Vorsitzende einer Loge, der gesagt hat, wenn wir eben Arbeitsaufträge vergeben, wenn irgendetwas am Logenhaus gemacht werden muss, dann achten wir darauf, dass wir das an Firmen vergeben, wo eben der Inhaber kein Freimaurer ist, um eben keinen Streit in die Loge hineinzutragen oder irgendwie in den Verdacht zu kommen, da würde man sich gegenseitig begünstigen.
Frau Gräber, wie erleben Sie das? In so einer Loge hilft man sich da beruflich?
Es kommt darauf an, worin man sich da hilft, wie groß oder wie klein der jeweilige Aufgabenbereich ist und wie die Individuen zueinander stehen. Also ich kann für mich sagen, dass die Zugehörigkeit zu einer Loge weder Vor- noch Nachteile hatte in beruflicher Hinsicht. Und es gibt tatsächlich diese verschiedenen Ansichten. Es gibt auch in unseren Reihen Freimaurerinnen, die sagen, für mich ist das gut, wenn ich am Haus was bauen möchte oder wenn ich zum Arzt gehe oder irgendwas anderes an Dienstleistungen brauche, mache ich das sehr gerne mit Frauen, wo ich weiß, das sind Schwestern, das sind auch Freimaurerinnen. Es gibt aber genauso viel, wenn nicht noch mehr, die tatsächlich auch sich diesem Argument anschließen, nein, ich gehe lieber zu Außenstehenden, damit sich womöglich Streitigkeiten über bestimmte Dinge nicht auch noch in die Loge hineintragen. Also das ist im Grunde eine bunte Mischung. Und eins ist ganz klar, wer in die Freimaurerei hineinkommt, um an seiner oder ihrer Karriere zu arbeiten, der ist da in der Regel auch nicht unbedingt so wohl gelitten, weil das würde man dann als so eine Art Berufsmaurerei, als ein Missbrauch für ein Vehikel, für was anderes oder sowas auffassen. Das wird nicht so gern gesehen und ist auch nicht Sinn der Sache.
Herr Höhmann, wie sehen Sie das? Wie groß ist das Interesse an Klüngelei?
Ich glaube, das spielt kaum eine Rolle. Natürlich muss man unterscheiden zwischen der Vernetzung von Mensch zu Mensch, die in der Tat angestrebt wird in der Freimaurerei. Und das war ein ganz zentrales Motiv für die Logenbildung überhaupt. Es fing sehr wesentlich ja mit dem Miteinander von Menschen an, die sich sonst nicht kennengelernt hatten. Und natürlich war es für Mozart wichtig, nachdem er also in Salzburg vom Erzbischof gefeuert worden war, in Wien eine neue Vernetzung zu finden. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass diese Netzwerke in den Logen in dem einen oder anderen Falle auch genutzt werden für berufliche Kontakte. Das ist wie in den Familien. Also wenn man einen Schwiegersohn hat, der ein Geschäft hat und etwas Gutes anzubieten hat, warum soll man mit dem nicht einen Deal machen? Aber das ist nicht das Primäre. Das Primäre ist einfach das Miteinander der Menschen und dass es da sauber und anständig und offen und befreundet zugeht, empathisch. Das ist das Entscheidende.
Das diskrete Netzwerk, was wollen die Freimaurer? Das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum. Ein Maurer ist ein friedfertiger Untertan der bürgerlichen Gewalten, wo immer er auch wohnt und arbeitet, und lässt sich nicht in Zusammenrottungen ein und Verschwörungen gegen den Frieden und die Wohlfahrt des Volkes. So steht es in den alten Pflichten. Herr Höhmann, Sie hatten sie schon angesprochen, eine Art Grundgesetz der Freimaurerei. Trotzdem wurde den Freimaurern über die Jahrhunderte genau das unterstellt, dass sie Komplotte planen, den politischen Umsturz wollen. Herr Pöhlmann, was macht die Freimaurer so verdächtig?
Es ist natürlich die Geheimhaltung, was die Freimaurer verdächtig macht. Und es ist natürlich immer so, wo Verschwörungstheorien aufkommen, dann sucht man sich natürlich einen Sündenbock. Organisationen, über die man wenig weiß, die sich vielleicht abschotten oder wo man das Innenleben nicht genau kennt. Und da sind natürlich die Freimaurer die ideale Projektionsfläche. Seit Anbeginn an haben solche Verschwörungstheorien die Freimaurer begleitet. In Deutschland ist es natürlich besonders auch in der Zeit des Nationalsozialismus, NSDAP-Chefideologe Rosenberg zum Beispiel oder eben Ludendorff, das wirkt natürlich sehr stark nach.
Die Nazis glaubten an eine freimaurerisch-jüdische Weltverschwörung.
Ja, genau. Und man wollte dem freimaurerischen Spuk auch ein Ende setzen mit einem Verbot. Man hat auch antifreimaurerische Museen in Deutschland eingerichtet, um über die angeblich internationalen Umtriebe der Freimaurerei aufzuklären. Hinzu kommt auch noch, dass im Osten Deutschlands die Freimaurerei nach dem Verbot der Nazis praktisch bis 1990 nicht existent war. Und mir sind dann eben immer wieder auch Verschwörungstheorien im Osten Deutschlands begegnet, die einfach grassiert sind. Und solche Verschwörungstheorien leben natürlich heute auch fort, vor allem im Kontext der sogenannten rechten Esoterik, wo eben sogenannte Enthüllungsbücher über die Freimaurerei vorgelegt werden oder bis hinein in den christlichen Fundamentalismus, weil man eben sagt, das sind sozusagen dunkle Machenschaften, die die Freimaurer betreiben.
Ja, die dunklen Machenschaften, ob bei der Französischen Revolution, der russischen Oktoberrevolution, Herr Höhmann, immer sollen die Freimaurer als heimliche Drahtzieher ihre Finger mit im Spiel gehabt haben.
Ja, also die entscheidenden Gründe hat der Pullmann genannt. Es war eben ganz einfach, auf der einen Seite die Andersartigkeit der Freimaurerei. Es war der Erfolg der Freimaurerei, der ja also in Frage stellte, auch manche politische Struktur, auch manche religiöse Struktur. Und es war die Notwendigkeit, Sündenböcke zu haben, die man verantwortlich machen konnte für das, was in der Welt so passiert. Und dazu kommt, dass wenn man also mal sieht, wie sich das auch so in der Populärkultur umsetzt, dass diese Verschwörungsvorstellungen gegen die Freimaurerei auch ja wunderbar bebildert werden können. Selbst seriöse Filme, es gab vor einiger Zeit einen dreiteiligen von Arte produzierten Film, Geheimbünde, der nicht darauf verzichtete, diesen ganzen Bildermüll, den man immer schon ausgekippt hat, über die Freimaurerei mit den rollenden Totenköpfen noch einmal zu reproduzieren. Insofern haben wir es immer wieder mit Bildern zu tun, mit denen wir konfrontiert werden, die eben wunderbar diese Verschwörungsvorstellungen illustrieren und damit auch dazu beitragen, dass sie aufrechterhalten werden.
Aber die Freimaurerei bietet von sich auch ja große Symbolwelten an, also zum Beispiel den Totenkopf als Zeichen der Vergänglichkeit.
Ja, natürlich. Das ist ja auch richtig und das ist vernünftig. Der Mensch muss sterben. Es ist sinnvoll, dass der Mensch sich mit seinem Ende und was es für ihn bedeutet, auseinandersetzt. Und das klassische Symbol des Todes ist nun in der abendländischen Geschichte einmal der Totenschädel, der ja auch in der bildenden Kunst eine große Rolle spielt. Aber das bedeutet ja nun nicht, dass man makabre Riten mit dem Tod veranstaltet. Oder dass man in die Särge steigen muss, um sich irgendwie zu bewähren. Das sind alles Dinge, die in dem einen oder anderen historischen Ritual mal vorgekommen sein mögen. Wie auch das, was Dan Brown im Lost Symbol beschreibt, das Kredenzen von Rotwein aus dem Totenschädel. Aber das sind obskure Randerscheinungen, die nichts zu tun haben mit der Realität der freimaurischen Rituale. Nur wir haben es also furchtbar schwer, dagegen anzugehen, denn wir weigern uns natürlich auch mit Recht, einmal ein Ritual zu filmen, so wie es tatsächlich abläuft, weil wir sagen, das ist ein geschützter, das ist ein diskreter Raum, das ist ein Raum der Nachdenklichkeit, das ist ein Raum der Stille und es gehört sich einfach nicht, da hineinzupoltern und zu allerhand Unfug anzustellen, auch dann mit Filmaufnahmegeräten.
Die Krux bei der ganzen Sache ist ja im Grunde, Menschen finden das ja unglaublich interessant. Verschwörungstheorien, irgendwas, was im Verborgenen liegt, das ist ja irgendwie was Faszinierendes. Das hat so einen Kitzel, das hat so einen Reiz, da kriegt man Gänsehaut. Das hat ja einen hohen, hohen Unterhaltungswert. Und das wissen die Medien ja auch. Also die Schlagzeilen, wenn man die so liest, wie oft da so bestimmte Worte vorkommen und so bestimmte Szenarien, hinterher wird das in den Artikeln dann zwar immer aufgelöst. Und es wird dann ganz klar gesagt, nein, nein, so ist es ja gar nicht. Aber weil das in der Schlagzeile steht und im Fettgedruckten vorne, und die Leute lesen ja meist nur bis dahin, hält sich dann hartnäckig so ein merkwürdiges Konglomerat an Seltsamkeiten, wo man eigentlich auch einfach sagen könnte, wir sind diskret und verschwiegen und halten das für eine Tugend.
Aber Frau Gräber, könnten die Freimaurer nicht diese Verschwörungstheorien ganz einfach aus der Welt räumen, indem sie einfach aus ihrem Ritual nicht mehr so ein Geheimnis machen?
Naja, wir machen ja kein Geheimnis draus. Also im Prinzip kann ja jeder, der das möchte, in Büchern, im Internet und wo auch immer, sich alle möglichen Rituale der Freimaurerei, es gibt ja durchaus unterschiedliche, kann sich die zusammensuchen, kann da drin lesen. Ja, also im Grunde genommen ist da gar nichts so geheim, wie es immer behauptet wird. Und dass wir jetzt in unser laufendes Ritual, wo Menschen aus unserem Kreis sich einander öffnen und gemeinsam was machen, dass wir da nicht Kameras, Filmkameras und Fotoapparate reinlassen, finde ich, ist doch irgendwie auch ganz klar verständlich.
Ich darf das nochmal unterstreichen, was Frau Gräber sagt. Wir haben eine insofern paradoxe Situation, als man immer wieder, wenn man sich, was man ja zunehmend tut, mit uns beschäftigt, in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen, doch zunächst einmal davon ausgeht, dass wir ein Geheimbund seien, dass wir uns jetzt endlich öffnen, dass man jetzt endlich bereit ist, auch einmal über das Ritual zu sprechen. Dabei möchte ich sagen, die Freimaurerei ist weitgehend transparent heute. Die Freimaurer lassen sich besuchen in ihren Logen, die Freimaurer gehen in die Öffentlichkeit, die Rituale sind weitgehend zugänglich. Wenn wir schweigen, so geht es um die Diskretion, die wir bewahren als Grundlage für das Vertrauen der Menschen zueinander. Man lässt ja auch nicht zu Familienfesten die offene Gesellschaft hinzu. Das heißt, es gibt einfach menschlich wertvolle Zusammenschlüsse, Organisationen, Vereinigungen, die von der Diskretion leben. Und das ist ein hoher Wert. Und wer sich dann dafür interessiert, für dem sind wir offen gegenüber und mit dem reden wir. Ich selbst halte auch immer wieder Vorträge über das Ritual, wobei es mir darauf ankommt, deutlich zu machen, was das Ritual für uns bedeutet, was die Elemente eines Rituals sind und nicht die einzelnen Sätze, die nebenbei ja auch längst veröffentlicht sind, wie ja auch diese Worte, mit denen man sich erkennt oder Zeichen, mit denen sich Freimaurer erkennen, die ja also auch längst in Anführungszeichen verraten sind und insofern kein Geheimnis mehr darstellen.
Ich denke, es ist natürlich nach wie vor eine Spannung zwischen Geheimnis und Öffentlichkeit, die die Freimaurerei umgibt. In den 1970er Jahren gab es einen offiziellen Dialog zwischen der evangelischen Kirche in Deutschland und den Vereinigten Großlogen von Deutschland. Das ist sozusagen die Dachorganisation der Freimaurer. Und da hatten die evangelischen Gesprächsteilnehmer die Freimaurer gebeten, doch auch dafür zu sorgen, dass in der Öffentlichkeit ihr Anliegen besser vernommen wird, dass man sich eben auch stärker positioniert. Ich denke, das ist auch geschehen. Ich beobachte, dass die Großlogen sich beteiligen, etwa bei der Langen Nacht der Museen. Es gibt Vortragsveranstaltungen und so weiter. Aber letztendlich, für den Außenstehenden bleibt als Eindruck, ein Geheimnis bleibt. Und die Freimaurer sagen natürlich, dieses Geheimnis kann letztendlich nicht verraten werden. Das eigentliche Geheimnis besteht im Erleben der Rituale.
Herr Pöhlmann, wenn Sie vom eigentlichen Geheimnis sprechen, der Philosoph Johann Gottlieb Fichte hat einmal gespottet, das größte Geheimnis der Freimaurer ist, dass sie keins haben. Also alles nur heiße Luft.
Ich sage mal, die Inszenierung spielt natürlich auch eine Rolle. Also die Freimaurer würden ja jetzt vielleicht weniger von einem Geheimnis sprechen, sondern eher von einer Diskretion, eine diskrete Gesellschaft, wo man eben auch gegenseitiges Vertrauen einübt. Die Frage, die natürlich immer wieder gestellt wird, ist denn das überhaupt jetzt noch so zeitgemäß, dass das also nur sozusagen in einem Männerkreis bestehen oder möglich sein soll oder nur unter Frauen. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, warum lassen zum Beispiel ja Männerlogen keine Frauen zu? Das hat ja jetzt auch dazu geführt, dass eine Loge die Gemeinnützigkeit als Verein verloren hat. Der Bundesfinanzhof hat eben gesagt, weil keine Frauen zugelassen werden, ist keine Gemeinnützigkeit gegeben als Verein.
Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Gemeinnützigkeit nicht aberkannt worden, sondern es wurde nur festgestellt, dass die Gemeinnützigkeit nicht möglich ist. Und ich kann an der Stelle nur sagen, unsere Logen streben eine Gemeinnützigkeit auch gar nicht an.
Wir haben vor vielen Jahren schon darüber diskutiert und der damals für Finanzen und Steuern zuständige Vertreter hat immer davor gewarnt, einen solchen Prozess zu führen, weil das eigentlich nicht unsere Sache ist, solche Ansprüche zu stellen. Ja. Aber ich möchte noch was sagen zu den Männern und zu den Frauen und zu den Männerlogen und zu den Frauenlogen. Es ist, denke ich, ein Irrtum, anzunehmen, dass in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft immer alle an allem beteiligt sein müssen, sondern diese Gesellschaft hat das Recht, sich auch in besonderen Formen zu organisieren. Und Männerfreundschaft in Logenform und mit einem bestimmten Ritual ist ebenso berechtigt wie die Freundschaft von Frauen mit der rituellen Praxis. Wichtig ist nur, dass die Freimaurerei als solche offen ist für Männer und Frauen. Das ist sie heute in unserer Gesellschaft. Wir tauschen uns aus, wenn wir auch, denke ich, gute Gründe haben, die Mitgliedschaft, damit auch diese sogenannten Initiationsräume nach wie vor zu trennen. Denn wie gesagt, es funktioniert nicht immer, alles mit allem zu mischen.
Es gibt ja die Forderung auch an die Logen, dass eben ja Kontroversdiskussionen über Politik und Religion vermieden werden sollen. Als Antwort wird mir dann oder als Erklärung gegeben, man sollte eben keine parteipolitischen Diskussionen oder konfessionellen Diskussionen führen. Aber sind nicht gerade auch, ich sag mal, religiös weltanschauliche Diskussionen auch für die Zukunft unserer Gesellschaft wichtig? Kann man das einfach so ausblenden?
Also ich kann an der Stelle nur sagen, dass wir sie nicht ausblenden, sondern dass wir sie führen. Es kommt ja nicht auf die Themen an, über die man spricht. Im Grunde, finde ich, darf es kein einziges Thema geben, was tabu oder als tabu erklärt wird. Und es kommt ja eher auf die Haltung an, mit der man diskutiert und in den Diskurs eintritt, auf den Stil, wie man dabei miteinander umgeht. Natürlich verstehen wir uns als politisch in einem öffentlichen Raum. Nicht im Sinne von, ich mache jetzt mal Werbung für eine bestimmte Partei und ich versuche jetzt alle, die in meiner Loge sind, da jetzt richtig schön reinzuziehen und zu sagen, boah, wählt die oder wählt jene, sondern es geht tatsächlich darum, sich kontrovers auseinanderzusetzen über Fragen der heutigen Zeit.
Und die Toleranz, die ja auch von den Freimaurerlogen beschworen wird, wo hat die Toleranz ihre Grenzen? Für mich wäre die Frage, würde zum Beispiel auch ein AfD-Vertreter in ihren Reihen Platz finden? Oder wäre das prinzipiell ausgeschlossen? Oder eine andere Frage, die mich natürlich auch als Weltanschauungsbeauftragten interessiert, Stichwort Scientology. Wo ist sozusagen das Ende der Toleranz erreicht bei den Freimaurern?
Ich würde sagen, da, wo von denen, die sich auch irgendwie für uns interessieren könnten, die Toleranz selbst in Frage gestellt wird. Das gilt also für AfD-Vertreter, das gilt für die Pegida, das gilt für Scientology. Das ist einfach eine andere Gruppe von Menschen, die von ihrem ganzen Naturell und ihrem Stil miteinander umzugehen nicht in die Loge hineinpassen. Wir öffnen uns aber, sagen wir, im Spektrum dessen, was zu Pluralismus und Demokratie gehört, allen Strömungen. Und insofern über kontroverse Probleme diskutieren wir durchaus. In meiner Loge wird sehr lebhaft diskutiert. Na, sagen wir, das Flüchtlingsproblem, das hat uns sehr beschäftigt. Oder auch soziale Probleme wie Hartz IV. Dann sagen wir unsere Meinung und versuchen, in einem reflektierten Stil uns miteinander auszutauschen. Aber wir stimmen nicht ab. Und wir versuchen auch, uns nicht zu streiten. Und ich denke, durch einen solchen Gesprächsstil, die Kontroversen auszuhalten, zur Debatte zu stellen, durchaus sich unterscheiden zu können, aber doch miteinander befreundet zu bleiben, das ist in gewisser Weise auch ein Beitrag zur politischen Kultur. Insofern hat auf indirekte Weise die Freimaurerei schon eine politische Funktion.
Und das zeigt mir auch, wie wichtig das ist, gerade heutzutage. Heutzutage, wo im Grunde schon Veganer und Fleischesser mitunter in ihren Diskussionsstilen total entgleisen, bis hin zu wüsten Drohungen und Schimpf und wie auch immer, ist es einfach eine schöne Sache, dass wir versuchen, auch da Brücken zu bauen und dazu beizutragen, dass die einander dennoch respektieren können.
Lassen Sie uns nochmal in das Innenleben einer Loge hineinblicken. Es gibt da eine klare Hierarchie. Herr Pöhlmann, oben stehen die Meister, darunter die Gesellen und wer neu dazukommt, beginnt ganz unten als Lehrling. Was muss so ein Lehrling denn lernen?
Ja, er wird natürlich zunächst mal auch in die Symbolwelt der Freimaurerei eingeführt. Das heißt, man bekommt dann eben auch Unterweisungen und kann dann eben auch Zugang zu den entsprechenden Ritualen haben. Man spricht dann auch, oder in alter Zeit zumindest, von dem sogenannten Freimaurerkatechismus. Man lernt auch zum Beispiel eine Zeichnung anzufertigen, das heißt einen Vortrag vor den Brüdern zu halten. Und dann spielt natürlich auch die Geselligkeit, auch der Austausch eine Rolle. Besonders interessant fand ich als Methode, das sogenannte Kerzengespräch. Das eignet sich ja besonders offensichtlich, wenn es Konflikte in einer Loge gibt, dass man sich zuhört. Das heißt, die Kerze wird an den weitergereicht, der gerade spricht und die anderen hören zu. Ich habe mir manchmal gedacht, für den Konfirmandenunterricht wäre das vielleicht auch mal eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist sozusagen eine Form auch ja des Lernens, des sich gegenseitigen Zuhörens und Aussprechen lassen. Und dann gibt es natürlich in einer Loge noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Ämtern für die Rituale und den sogenannten Beamtenrat. Es wird gesagt, es gibt zwar eine gewisse Hierarchie, aber man möchte doch auch Wert legen auf die Gleichstellung aller. Aber in der Praxis sieht das so aus, dass ein Lehrling, der jetzt in eine Loge aufgenommen worden ist, natürlich nichts wissen soll über den nächstfolgenden Grad eines Gesellen, weil, so die Begründung, er würde sich um das Erlebnis bringen.
Ich würde sagen, dass die Hierarchien in keiner Weise überbetont werden dürfen. Lehrling, Geselle und Meister hat sehr viel weniger mit Hierarchie zu tun als mit dem symbolischen Ausdruck für Entwicklungsstadien. Das Ritual soll ja auch einen Lebensprozess symbolisieren und da fängt man natürlich irgendwo mit an. Und dann geht man weiter, das ist dann Wesen des Gesellengrades, mit anderen Menschen etwas zu schaffen. Und der Meistergrad soll sozusagen, schau über dich, heißt es da im Ritual, soll sozusagen den Menschen auf die letzten Dinge orientieren. Aber es gibt doch eine große Offenheit füreinander und das Gemeinsame ist viel wichtiger als diese Gradstruktur. Das mag vielleicht in Hochgradsystemen anders sein, die es ja auch gibt, aber in der humanitären Freimaurerei ist es eigentlich doch sehr gleich von Anfang an.
Ja, Sie haben die Hochgrade angesprochen. Das heißt, in diesen Logen gibt es nicht nur die drei normalen Grade, Lehrling, Geselle, Meister, sondern über 30. Frau Gräber, wie sehen Sie das? Diese Fragen, wer hat welchen Rang, wer hat welchen Status, wie wichtig sind die in der Freimaurerei?
Die sind das Unwichtigste überhaupt in der ganzen Sache. Also ich würde diese drei Grade, die in der sogenannten blauen Maurerei, so nennt sich das, gepflegt werden, das ist tatsächlich eine symbolische Veränderung von Standpunkt und Blickwinkel und Sichtweise. Man guckt einfach unter anderen Aspekten auf die Dinge drauf. Denn man darf ja nicht vergessen, alle, die in eine Loge kommen, auch wenn sie am Anfang Lehrling heißen, sind erwachsene Menschen. Und auf Vereinsebene tatsächlich völlig gleichwertig, sind also an Wahlprozederes und so weiter genauso beteiligt wie jeder andere auch. Und die Frauengroßloge von Deutschland ist in diesen Hochgradsystemen in keiner Weise aktiv und hat dazu derzeit auch keinerlei Ambitionen. Wir sagen immer, weniger ist mehr. Und das, was wir an Ritualwelten haben und erfahren können, das ist schon so viel und reichhaltig, dass wir meinen, dass man, wenn man so viel noch zusätzlich macht, das gar nicht mehr würdevoll, glaubwürdig und sinnverstehend genug performen kann.
Am 1. September feiern die deutschen Logen ihr 300-jähriges Bestehen mit einem großen Festakt in Hannover, wobei vielen Logen eigentlich gar nicht zum Feiern zumute sein dürfte. Herr Püllmann, es fehlt der Nachwuchs. Hat die Freimaurerei überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, ich beobachte, dass natürlich die Zahl der Freimaurer im Verhältnis zu früheren Zeiten zurückgegangen ist. So am Ausgang der Weimarer Republik gab es in Deutschland etwa 82.000 Freimaurer. Wir gehen ja davon aus, heute gibt es etwa 15.000 männliche Freimaurer. Die Zahl ist leicht gestiegen. Vor einigen Jahren sprach man von 14.000. Also es gibt offensichtlich da wieder ein, ich möchte sagen, zaghaftes oder vorsichtiges Interesse. Ich vermute, das hat natürlich auch mit dieser Form der Öffentlichkeitsarbeit auch zu tun, dass man eben nicht mehr die herkömmlichen Rekrutierungswege wählt, sondern dass man stärker auch die Öffentlichkeit sucht. Ich finde diesen Schritt sehr interessant und das hat, ich denke, dazu geführt, dass die Freimaurerei einfach auch mehr wahrgenommen wird und dass Menschen auch auf sie aufmerksam wurden. Hinzu kam natürlich auch, Herr Höhmann hat es vorhin angesprochen, Dan Brown. Da war ja die große Befürchtung bei seinem Buch Das verlorene Symbol, dass das wieder so ein klassischer Verschwörungsthriller wird. Erstaunlicherweise ist das ja ein sehr positiv gehaltenes Buch und manche Freimaurer haben sich zu der Bemerkung hinreißen lassen, Dan Brown hätte sozusagen ein Werbebuch für die Freimaurer geschrieben. Also insofern denke ich, kann man da auch eine gegenläufige Tendenz beobachten zu den Verschwörungstheorien, dass man eben sagt, das Image der Freimaurer hat sich doch deutlich verbessert.
Ja, Frau Gräber, da lässt sich ja eine interessante These daraus ableiten, nämlich, dass die Freimaurer so eine Art von mysteriöser Verklärung brauchen, um weiterhin interessant zu bleiben.
Das wäre schade, wenn das so wäre. Also ich denke nicht, dass sie mystische Verklärung oder mysteriöse Verklärung brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass das als Werbemittel zweckmäßig ist, weil ich es einerseits für eine Mogelpackung halte und auf der anderen Seite auch denke, dass wir dann eventuell einen ganz falschen Personenkreis anziehen, der bei uns was sucht, was er letzten Endes gar nicht finden kann. Das wäre ja auch ein merkwürdiges Versprechen, ne? Das wir nicht halten können.
Das diskrete Netzwerk. Was wollen die Freimaurer? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Sozialwissenschaftler und Freimaurer Hans-Hermann Höhmann, der Journalistin und Freimaurerin Silvia Gräber und bei Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.